Vor etwa 100 Jahren hat in Deutschland eine Revolution stattgefunden. Die Novemberrevolution, die einerseits gegen den Ersten Weltkrieg gerichtet war, eine Revolution, die andererseits eine sozialistische Stoßrichtung hatte. In diesem April lohnt es sich noch einmal, einen Rückblick zu machen. Denn vor genau 100 Jahren hatte sich in Bayern die Räterepublik konstituiert. Mitte April musste sich die Räterepublik bereits gegen den militärischen Angriff von außen zur Wehr setzen. Aber beginnen wir noch einmal am Anfang, wie es überhaupt zu einer Räterepublik in Bayern gekommen war.
Bekanntlicherweise ist ja die Novemberrevolution nun ausgegangen von Matrosenaufstand in Kiel und griff dann auf weite Teile Deutschlands über und so auch nach München. Dort wurde in der Nacht vom 7. zum 8. November 1918 die Dynastie der Wittelsbacher abgesetzt und die Republik ausgerufen. Erster Ministerpräsident oder Präsident dieser Republik wurde der Sozialdemokrat Hoffmann, der allerdings im Prinzip sich nicht halten konnte. Eingesetzt wurde dann Kurt Eisner als Ministerpräsident, ja, der ungefähr 100 Tage regieren konnte, bis es im Januar 1919 zu einer Wahl kam. Eisner war Mitglied der USPD, also in einer linken Abspaltung der SPD. Und die USPD hat bei diesen Wahlen nur 2% der Stimmen bekommen. Das heißt, Eisner hat dann seinen Rücktritt erklären müssen und ist dann auf dem Weg zum Parlament von einem rechten Offizier ermordet worden. Das war am 21. Februar 1919. Das löste dann eine Radikalisierung, einen Radikalisierungsprozess aus.
Kurt Eisner hatte noch versucht, die verschiedenen Fraktionen der Linken, auch die SPD, mit in die Regierungsbildung einzubeziehen. Er hätte ein Mischmodell aus parlamentarischer Republik und Räterepublik bevorzugt. Die Ermordung Kurt Eisners im Februar 1919 hat dann die revolutionären Ereignisse in Bayern beschleunigt. Unzufriedenheiten mit dem Verlauf der Revolution hatte es jedoch schon vorher gegeben.
Vor allem gab es keinerlei Sozialisierung, also keine Umverteilung von Eigentum. Das war eigentlich eine zentrale Hoffnung. Man hat ja nicht einfach so Revolution gemacht, sondern weil es den Leuten wirklich scheiße ging. Und die wollten danach halt was vom Kuchen abhaben und das haben sie aber nicht gekriegt, weil das die Sozialdemokratie verhindert hat. Eisner hat in dem Punkt den Sozialdemokraten praktisch Vorschub gegeben und hat auch Eigeninitiativen der Arbeiterinnen verhindert und Betriebsbesetzungen räumen lassen. Und deswegen gab es eine linke Opposition gegen die sozialistische Regierung und immer wieder Demonstrationen, die wurden hauptsächlich angeführt von den Arbeitslosen, weil denen es materiell natürlich am schlechtesten ging, aber auch von verschiedenen Arbeitern, die sich in Arbeiterräten engagiert haben.
In der Folge der Ermordung Kurt Eisners konstituiert sich in Bayern ein provisorischer Zentralrat der Bayerischen Republik. Die Räte beharren auf ihrer politischen Macht und es kommt zu einem Generalstreik. Es steht nun in Bayern zur Debatte, Räterepublik oder parlamentarische Republik, ein Landtag unter dem Ministerpräsidenten Hoffmann von der SPD oder alleiniger Vertretungsanspruch der Räte. Vom 25. Februar bis zum 8. März 1919 tagt in Bayern der Kongress der Bayerischen Arbeiter- und Soldatenräte, wo keineswegs Einigkeit über die künftige Gesellschaftsform herrscht.
Der Rätekongress ist dann trotzdem auf die Parteien zugegangen und hat versucht, wieder eine Regierung zu bilden, die aber paritätisch besetzt wird von Räten und von Parteipolitikern. Auch da hat man die Sozialdemokratie wieder versucht mit einzubeziehen. Es war immerhin die mit Abstand größte Partei unter den Arbeitern. Man hat versucht, eine Regierung zu bilden, aber gleichzeitig haben die Sozialdemokraten hier in Nürnberg eine Koalition mit den rechten Parteien geschmiedet, in der sie wiederum versucht haben, eine gegenrevolutionäre Regierung ins Leben zu rufen, während sie gleichzeitig in München die revolutionäre Regierung verhandelt haben. Als das aufgeflogen ist, waren die Räte natürlich ziemlich sauer und haben aber von offizieller Seite, also die Anführer, die Köpfe sozusagen der Rätestrukturen, wollten da weiter verhandeln, aber in der Basis war die Wut noch größer und dann haben verschiedene Soldatenräte und eine Mehrheit der Arbeiterräte in Augsburg gesagt, es läuft jetzt einfach nicht mehr, wir machen da nicht mehr mit, wir wollen jetzt die reine Räterepublik. Und dann kommt es leider nur für einen Monat in Bayern zu einer reinen Räterepublik, die sich auch über ganz Bayern erstreckt und sich in eine anarchistische und eine kommunistische Phase untergliedert.
Am 7. April 1919 rufen der Zentralrat der Bayerischen Arbeiter- und Soldatenräte und der Revolutionäre Arbeiterrat die Räterepublik in Bayern aus. Die übliche Bezeichnung Münchner Räterepublik ist dabei leicht irreführend, denn es handelt sich um eine landesweite Angelegenheit. Die Mehrzahl der größeren Städte in Bayern stellt sich hinter die Räterepublik. Die Kommunisten, also jene Fraktion, die eine Räteregierung am vehementesten gefordert hatte, lehnen die Ausrufung der Bayerischen Räterepublik ab. Sie sind misstrauisch, ob eine solche Ausrufung einen großen Rückhalt in der Bevölkerung findet. Und sie sind misstrauisch gegenüber nicht-kommunistischen Bündnispartnern. So ist die Bayerische Räterepublik in ihrer ersten Phase eine Räterepublik ohne Kommunisten. Sie steht vor allem unter dem Einfluss von Anarchisten und radikalen Teilen der USPD.
Als es dann zur reinen Räterepublik kam und dann vor allem erstmal die Anarchisten das Sagen hatten, wurde dann in relativ kurzer Zeit viel von den Sozialisierungsversprechen umgesetzt, ging vor allem um Wohnraum. Es gab eine sehr große Wohnungslosigkeit der armen Bevölkerung. Da wurden dann Wohnungen enteignet von Großbürgertum, die ja teilweise wirklich in Palästen gelebt haben. Und da sind dann arme Wohnungslose eingezogen. Das war eine Sache, die die Räteregierung relativ beliebt gemacht hat bei der ärmeren Bevölkerung. Es gab noch viele andere Umstellungen. Es haben tatsächlich die Betriebsräte dann die Kontrolle über die Betriebe übernommen und haben das Management abgelöst. Das war auch eine wichtige Veränderung. Und eben die Verwaltung insgesamt wurde von den Räten organisiert. Das heißt also basisdemokratisch nach dem Delegationsprinzip, dass aus den Betrieben Personen delegiert wurden für bestimmte Aufgaben, die man kannte, die eben keine Berufspolitiker waren und sozusagen eine abgetrennte Politikerkaste gebildet haben, sondern bekannte Leute waren, die dann im dreistufigen Delegationssystem von so lokalen Betriebsräten zu regionalen Räten und dann dem Zentralrat immer weiter delegiert wurden. Das war sozusagen der Aufbau des Rätesystems und die zentralen Charakteristika, würde ich sagen.
Das ist eine ganz auffällig anarchistische Räterepublik mit vielen Anarchisten, aber nicht nur an der Spitze, wenn man so in Anführungszeichen sagen kann.
Die Pläne, die sie hatten, die Ideen, die sie hatten, spielten in diesem Vollzugsrat, im Aktionsausschuss und Vollzugsrat der Räterepublik eine große Rolle. Aber das war, wie man sehen konnte, leider zeitlich begrenzt.
Im Grunde haben die Anarchisten und die anderen Volksbeauftragten in dieser einen Woche gar nicht viel gemacht. Die waren schon durch die monatelangen vorherigen Streitigkeiten um die Frage, wie soll eigentlich der Freistaat organisiert werden, wie soll der geordnet werden, ziemlich ausgebrannt, habe ich den Eindruck, wenn ich die Dokumente von damals lese.
In diesen vier Wochen dieser Räterepublik war natürlich, trotz ganz vieler Initiativen, die ausgerufen wurden, war natürlich die Umsetzung dieser Initiativen bis zur Niederschlagung der Republik nur ganz schwer möglich. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Gustav Landauer war Volksbeauftragter für Volksaufklärung. Der plante unter anderem die Trennung von Kirche und Staat, die Einführung einer Schul- und Hochschulreform. Zu öffentlichen Einrichtungen sollten die werden. Eine an Kreativität orientierte Erziehung, die Schaffung von Elternräten, die Einrichtung von öffentlichen Büchereien und Wanderbühnen, Museen, ein Ausstellungshaus für moderne Kunst und so weiter und so fort. Auch Erich Mühsam, der Volksbeauftragte eine Zeit lang war, hat Tag und Nacht dafür gearbeitet, dass tatsächlich aus Sicht der revolutionäre grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft Bayerns durchgeführt werden konnten. Allerdings muss man sagen, ist fast alles davon stecken geblieben, aufgrund der Zerschlagung der Revolution.
Die Kommunisten haben den Anarchisten zu Recht vorgeworfen, dass sie nicht von Anfang an insbesondere die Verwaltung des Staates zerschlagen haben. Das hätten die machen müssen, denn es saßen ja noch aus der Kaiserzeit, aus der Monarchie, die alten Beamten in den Amtsstuben und haben ständig einen amtsinternen Widerstand gegen die Anarchisten an ihrer, sagen wir mal, Ministeriumsspitze opponiert. Also das war eine, der Versuch, irgendeine anarchistische Entscheidung durchzusetzen, ist üblicherweise daran gescheitert, dass die subalternen Beamten das einfach nicht gemacht haben. Und genauso kann man sagen, dass die Gründung einer Roten Armee viel zu spät geschehen ist und dass auch die Enteignungen der Betriebe nur halbherzig angegangen worden sind. Wobei andererseits eine Woche, die man nur hat, um solche großen politischen Ziele durchzusetzen, auch ein bisschen wenig ist.
Am 13. April 1919 organisieren Militärs einer republikanischen Schutztruppe einen Putsch gegen die Räterepublik. Die SPD-Regierung, die sich nach Bamberg abgesetzt hatte, billigt diesen Putschversuch. In dieser Situation schwenken die Kommunisten um. Im Augenblick des Angriffs sehen sie die Notwendigkeit, die Räterepublik zu verteidigen. Sie setzen den Zentralrat, der die Räterepublik bis dahin geleitet hatte, ab und übertragen die Regierung an einen nun kommunistischen Vollzugsrat. Unter dem Vollzugsrat kämpfen nun Kommunisten gemeinsam mit einigen Anarchisten, die den Vollzugsrat anerkennen, gegen den Angriff der paramilitärischen Freikorpseinheiten. Dieser Angriff folgt am 14. April und untersteht der SPD-Regierung unter Hoffmann. Am 17. April beschließt Gustav Noske, dass die Reichswehr den Freikorpseinheiten zu Hilfe kommen. Dieser Angriff kann von der Roten Armee bis in die ersten Maitage abgewehrt werden, aber er bedeutet schließlich doch das Ende der Räterepublik.
Es lag in erster Linie an der Gewalt, die ausgeübt worden ist, und zwar nur von einer Seite. Also das hat man ja auch in Berlin beobachten können. Die Gewalt ging grundsätzlich von rechts aus. Es waren nicht nur die Reichswehrtruppen von Noske, es waren vor allem auch die Freikorps, die auch in München eingesetzt worden sind und die sich zum großen Teil aus Burschenschaftlern zusammensetzten, aber auch natürlich aus zurückgekehrten Militärs. Und diese meist rechtsradikalen Einheiten gingen mit äußerster Brutalität gegen die Bewegung vor. In München gab es, wenn ich richtig informiert bin, um die 1000 Tote, also nicht nur während der Kämpfe, zum größten Teil hingerichtet. Und erst nach mehreren Tagen, vielleicht zwei Wochen, gelang es der zurückgekehrten Regierung Hoffmann, diese Gewalt einigermaßen einzudämmen. Dadurch haben eben auch Toller und Mühsam überlebt. Das ist der hauptsächliche Grund. Der zweite Grund ist natürlich klar. Es war zwischen den Erwartungen und den Dingen, die möglich waren in dieser kurzen Zeit, gab es natürlich einen Widerspruch. Also die Erwartungen, dass sich vieles positiv verändert seitens der Arbeiter, widersprach die kurze Zeit, die zur Einführung dieser Veränderung notwendig war oder möglich war. Und das andere ist, dass natürlich auch in München starke Kräfte, politische Kräfte, zum Beispiel die Bayerische Bauernpartei und andere konservative Kräfte mit äußerster Vehemenz gegen diese Revolution vorgingen.
In München ist es ja so, dass die Niederschlagung der Räterepublik sehr viele Opfer fordert. Also es gibt einen militärischen Einmarsch von gegenrevolutionären Truppen in München. Es gibt danach die Verhängung des Standrechts. Es werden einige hundert Anhänger der Räterepublik getötet von den gegenrevolutionären Truppen, die meisten davon nicht in Kämpfen, sondern wirklich erschossen nach dem Ende der Kämpfe. Und das führt zu einer ziemlich großen Verbitterung. Man muss dazu sagen, dass viele Arbeiter, die auch kurz davor noch SPD gewählt haben, Mehrheitssozialdemokraten gewählt haben, aktiv beteiligt waren an der Räterepublik. Also viele Sozialdemokraten sind aktiv beteiligt an der Räterepublik und sind natürlich ungemein verbittert, als auf den Befehl ihrer eigenen Parteiführung diese Räterepublik niedergeschlagen wird, blutig. Und es führt dazu, dass in München erst einmal die MSPD sehr stark an Unterstützung verliert. Es gibt kurz nach der Räterepublik, etwa einen Monat später, Kommunalwahlen in München. Wenn man sich die Wahlergebnisse dieser Kommunalwahlen anschaut, dann kann man ein bisschen was rauslesen, wie Arbeiter in München zur Räterepublik standen. Die stärkste Partei in München wird die USPD, mit Abstand die stärkste Partei, die also 4 Monate zuvor bei den letzten Wahlen davor nur ganz wenige Stimmen bekommen hat, nur weniger als 10% in München bekommen hat. Die ist jetzt bei fast 40% innerhalb von 4 Monaten. Und das kann man, glaube ich, werten als ein Bekenntnis der Münchner Arbeiter erstmal zu der Räterepublik, auch nach ihrer Niederschlagung. Das ist erstmal für die USPD-Stimme, die als die Partei der Räterepublik erstmal in München bekannt war. Während die Mehrheitssozialdemokraten, die im Januar noch mit Abstand die stärkste Partei waren, bei diesen Wahlen 3/4 ihrer Stimmen verlieren. Daran kann man, glaube ich, ablesen, dass es eine relativ große Enttäuschung gibt unter sozialdemokratischen Anhängern über diese Politik. Und dann gibt es in Bayern zwischen dem Frühsommer 1919 und dem Frühling 1920 so eine eigenartige Übergangsphase, wo die Regierung auf Landesebene sozialdemokratisch geführt wird. Das ist eine Koalitionsregierung mit bürgerlichen Parteien, wo aber gleichzeitig es einen massiven Aufbau schon gibt der Polizeikräfte, der Reichswehr, sich eigentlich so, ja, der Sicherheitsapparat, der staatliche, stark ausgebaut wird, weil man fürchtet, dass die Räterepublik wiederkommen könnte. Und das ist eine Situation, wo die SPD in der Regierung sich eigentlich von ihren eigenen Anhängern auch mehr und mehr isoliert und das führt dann dazu, dass sie im Frühjahr 1920 in Bayern, das ist wenig bekannt, die sozialdemokratische Regierung weggeputscht wird. Im Prinzip von der Polizeiführung in Bayern, von der Reichswehrführung gibt es einen Putsch, der sogenannte Putsch der Einwohnerwehr. Das war also eine private Wehrorganisation, die mit der Polizei zusammengearbeitet hat, die gegen die Räterepublik gearbeitet hat und gegen die Rätebewegung. Die putschen die Sozialdemokraten weg. Und das passiert, während im restlichen Reich die Auseinandersetzungen um den Kapp-Putsch laufen, im März 1920. Der Kapp-Putsch scheitert ja im übrigen Reich. Also das heißt, die Reichsregierung kann sich behaupten, mit einem Generalstreik der Arbeiter wird dieser Kapp-Putsch abgewehrt. Aber in Bayern hat der Putsch Erfolg. Also in Bayern verschwindet die Sozialdemokratie dann im Frühjahr 1920 aus der Regierung und bleibt auch bis 1933 ausgeschlossen aus der Landesregierung. Das ist die besondere Situation, die in Bayern da ist. Dass es ab dem Frühjahr 1920 eine rein bürgerliche Regierung gibt, durchgängig, und zwar eine rein bürgerliche Regierung mit ziemlich deutlichen rechten Tendenzen, die im Grunde genommen ihre ganze Legitimation, ihre politische Legitimation daraus zieht, dass sie die radikale Linke und die Anhänger der Räterepublik und die Sozialisten und die Gewerkschaften unten hält. Das ist die sogenannte Ordnungszelle Bayern dann, die sich etabliert.
Mit der Niederschlagung der Bayerischen Räterepublik hat die SPD die Einrichtung der Bayerischen Ordnungszelle auf den Weg gebracht. Damit ist nicht nur eine Linie von hartem Staat und politischer Repression verbunden. Von der Ordnungszelle Bayern führt ein Weg hin zum Aufstieg des Nationalsozialismus. Gerade an Bayern lässt sich zeigen, dass dieser Aufstieg nicht erst Ende der 20er Jahre begonnen hat.
Man könnte bösartig sagen, dass der Staat, insbesondere die Reichswehr, große Hilfe dabei geleistet hat. Also nur einen Monat, nachdem die Räterepublik niedergeschlagen worden ist, hat die Reichswehr einen ihrer Bediensteten, den Gefreiten Adolf Hitler, der in die Propagandaabteilung der Reichswehr eingetreten war, nach Lager Lechfeld geschickt. Das ist eine Garnison gewesen südlich von Augsburg. Und man hat Hitler, der ja damals völlig unbekannt und unbedeutend war, als V-Mann, wie es damals schon hieß, eingestellt. Der war dazu da, die Soldaten, die in Lager Lechfeld stationiert waren und unter denen man zu viele Revolutionäre vermutete, wieder auf Linie zu bringen. Das hat er gemacht, offensichtlich. Er hat sozusagen im Sold der Reichswehr, im Sold des Staates, seine ersten Propagandareden gehalten. Er hat auch an seinen Vorgesetzten einen Brief geschrieben, wo er sozusagen seine politischen Ansichten mal zusammengefasst hat. Und da ist alles schon angelegt. Also da schreibt er auch das, er schreibt jetzt noch nicht von der Endlösung der Judenfrage, aber er schreibt mehr oder weniger, das Endziel müsse sein, alle Juden aus Deutschland zu entfernen. Und dieser Brief ist, wie man weiß, auf durchaus Wohlwollen bei seinen Vorgesetzten gestoßen. Und Hitler ist ja dann kurz darauf auch der DAP, der Deutschen Arbeiterpartei, beigetreten, die dann später zur NSDAP geworden ist. Und da war er auch noch im Sold der Reichswehr. Und er war sogar noch im Sold der Reichswehr, als die NSDAP ihr Grundsatzprogramm verabschiedet hat. Also das, man könnte sozusagen in dem Fall tatsächlich von staatlicher Beihilfe beim Aufbau der nationalsozialistischen Bewegung sprechen. Und er hat ja dann in diesem Klima, in dieser Ordnungszelle Bayern, dann auch seinen Putsch vorbereiten können. Und insbesondere im Oberland gab es ganz viele geheime Waffenlager. In dieser Zeit sind auch ganz viele Vereine wie die Technische Hilfsvereine und so weiter gegründet worden. Und es waren eigentlich alles verkappte paramilitärische Organisationen. Denn eigentlich war Deutschland nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg ja in der Armee erstmal verboten, eine größere. Und die haben dort schon trainiert. Und die offiziellen Kräfte haben weggeschaut.
Wer sich fragt, wie es zum Aufstieg der Nationalsozialisten kommen konnte, der sollte sich auch mit der Niederschlagung der Bayerischen Räterepublik auseinandersetzen. Die Bayerische Räterepublik ihrerseits war durchaus widersprüchlich und keineswegs ohne Fehler. Nicht nur was die Frage der Einheit der Revolutionäre oder was militärisch-strategische Fragen betrifft, etwa wenn man sich die fehlende Repräsentanz der Frauen in den Räten vergegenwärtigt. Und doch hätte die Räterepublik der Beginn von etwas sein können, das anders war als das, was folgte. Sie ist Gegenstand des Interesses für alle, die auch heute nicht glauben können, dass Ausbeutung und kapitalistische Konkurrenz, staatliche Autorität und vorauseilender Gehorsam das letzte Wort der Geschichte sein sollen. Mit anderen Worten, es braucht noch immer einen gehörigen Umsturz, und den wird man nicht in der Geschichte finden.